BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Jeder spricht gerade über KI. Jeden Tag erscheint ein neues Tool. Jeden Tag verspricht jemand die nächste Revolution. Und fast jedes Unternehmen sagt inzwischen, wir müssen jetzt aber auch irgendwas mit KI machen. Aber genau dort beginnt dann oft das eigentliche Problem. Denn zwischen einer beeindruckenden Demo, einem Prototypen und dann wiederum einer Lösung, die tausende Mitarbeitende täglich freiwillig nutzen sollen, da liegen Welten. Viele Unternehmen schaffen den ersten Schritt, nur wenige schaffen dann aber den zweiten. Und zwar die eigentliche Produktion zu kommen und wirklich stabile Mehrwerte zu schaffen. Was entscheidet also darüber, ob KI nach 3 Monaten wieder verschwindet oder zum festen Bestandteil der täglichen Arbeit wird? Und genau darüber sprechen wir heute. Mein heutiger Gast begleitet diesen Weg jeden Tag. Als Head of AI Innovation bei Dries & Sommer verantwortet Raffaela Schneid genau diese Transformation. Von der ersten Idee bis zur produktiven Anwendung. In diesem Sinne, liebe Raffaela, schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich drauf.
Und dann fangen wir auch gleich mal bei dir an, weil deine Rolle musst du uns auf jeden Fall erklären. Aber vor allem habe ich natürlich meine Hausaufgaben gemacht und mal geguckt, wo du denn so herkommst. Und du hattest das auch, als wir in Berlin uns mal getroffen hatten, auch schon gesagt. Du bist eigentlich ursprünglich Linguistin und offensichtlich hast du dich mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Jetzt musst du uns ein bisschen aufklären. Wie kommt man denn bitte als Linguistin jetzt plötzlich zum Thema KI und das auch noch im Bauwesen?
Gute Frage. Wie kommt man als Linguistin zu irgendwas im Bauwesen? Ja? Also im Endeffekt kann man es ja so verstehen. Prompt Engineering, Software, Coden sind auch alles irgendwie Sprachen, nur dass sie eben halt mit einem Computer funktionieren und Computer, Computer, Mensch, 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 Computer, da die Interaktion stattfindet. Also wir haben tatsächlich immer einen Witz gemacht, dass ich mit am besten prompten konnte, weil ich Kommunikation studiert habe. Und dann würde ich einfach sagen, so ganz, ganz grob gesehen, wer macht schon wirklich genau das im Berufsleben, was er studiert hat? Ja, also bei mir ging das einfach über viele Ecken, aber immer was mit Digitalisierung und Kommunikationskonzepten. Und da war der Sprung dann zur KI auch relativ kurz, weil wer Digitalisierung macht, kommt ja an KI gar nicht mehr vorbei.
Head of AI Innovation, was bedeutet das denn jetzt genau inhaltlich? Was machst du so den ganzen Tag?
Also wir haben uns da dieses Jahr tatsächlich nochmal neu aufgestellt, weil wir machen ja jetzt schon seit 3 Jahren wirklich viel KI bei Dries & Sommer. Seit diesem Jahr haben wir einfach nochmal entschieden aus den Lessons Learned, die wir hatten, dass Datenmanagement und KI viel stärker zusammengehört. Das heißt, es gibt bei uns jetzt einen Kollegen, der hat wirklich dieses Datenmanagement fast vollumfänglich im Blick. Dann gibt es mich, die nach außen guckt, die schaut, was passiert mit dem Thema KI da draußen? Wie können wir das auch unseren Kunden gegenüber in unser Werteangebot konzentrieren? Und dann gibt es noch, ich würde sagen, einen technischen Lead, der quasi alles verantwortet, was wirklich dann auch entwickelt, verprobt und technisch umgesetzt wird. Und in diesem Dreiergespann bewegen wir uns quasi. Und da ist meine Rolle eben, also zum Beispiel jetzt auch mit dir hier zu sprechen, unser Wissen weiterzugeben, während dann im Hintergrund trotzdem die Projekte weiterlaufen und nicht irgendwelche Software-Developing-Kapazitäten verloren gehen, weil halt das ja auch dazu gehört, die Kommunikation rund um das Thema, um auch da wieder Impulse mit nach drinnen zu bringen, sage ich jetzt mal. Es gibt aber auch ganz, ich sag mal, bodenständige Themen, wie jetzt der Austausch rund um eine KI-Nutzungsrichtlinie, eine Governance, Partnerschaften zu KI, sei es jetzt mit einem IPAI, sei es mit einer EU, AI Champions Initiative, sei es mit Stanford University. Also wie stellen wir uns auf zum Thema Forschung, zum Thema Partnerschaften? Weil das Thema KI so schnelllebig ist, das kann man ja allein gar nicht umreißen. Und um da eben auch gute Anker und Sparring-Partner zu haben, mit denen wir gemeinsam auch KI bei Dreh so weiter treiben können.
Das deutet ja auch schon an, dass ihr bei euch da offensichtlich, also A, schon ein bisschen länger unterwegs seid und schon eure Lessons learned, du hast es gerade gesagt, schon gemacht habt und euch da ganz spezifisch Gedanken gemacht habt, wie ihr euch zu diesem Thema aufstellt. Weil einfach mal so ein bisschen rumklicken, ein paar Agenten installieren, damit ist es ganz offensichtlich nicht getan. Das hatte ich jetzt ja auch in der Einführung gesagt gehabt. Also die Erwartungshaltung ist, alles ist einfach. Sehr viele Produktversprechen da draußen unterwegs. Und dann ist man natürlich in der Realität und versucht das umzusetzen, überlegt sich Anwendungsfälle und so weiter. Und dann stellt man fest, ja, so einfach ist es ja gar nicht. Fällt am Anfang vielleicht auch mal relativ schnell auf die Schnauze. Vielleicht fangen wir da mal an, weil du hattest gesagt, Lessons learned habt ihr auf jeden Fall schon einige gemacht. Was sind denn für dich so die Key Takeouts? warum das am Anfang so schnell scheitert.
Wer mir jetzt schon öfters mal zugehört hat, ist vielleicht eventuell jetzt gelangweilt, aber ich werde es gebetsmühlenartig weitererzählen. Dieser Grundsatz, mit dem du dich ja auch sehr gut auskennst zum Thema Daten, viele Daten, heißt nicht unbedingt, dass die KI dadurch gut ist. Ja? Also es geht um relevante Daten, aktuelle Daten, gut positiv bewertete, nützliche Daten, ja. Und da ist einfach nicht nur dieses Thema eierlegende Wollmilchsau, KI kann mir sowieso alles lösen, sondern auch noch, ja, und wir haben ja so viele Daten, mit denen die dann sogar trainiert werden kann und dann alles ja selber dann macht. Also so eine Art Amazon Marketplace hier, such dir raus, was du brauchst und die KI kann es dir lösen. Also ich würde sagen, so eine gute Mischung aus überhöhtes Erwartungsmanagement, überhöhte Einschätzung dessen, was die Datenqualität überhaupt ist. Und dann natürlich auch das ganze Thema Change Management. Nicht jeder ist begeistert von dem Thema, aus welchem Grund auch immer. Es gibt viele, die mit Technik auch hadern und skeptisch sind, was Neues anzuwenden. Und man muss ja auch immer bedenken, das Tool muss ja 10-mal besser sein als ich. Weil sonst, warum sollte ich es nutzen? Dann ist es für mich eher ein Hindernis als eine Unterstützung. Und da kommen einfach bei KI auch, wie gesagt, durch diese Schnelllebigkeit so viele Themen zusammen, dass man das wirklich ganz schwer erstmal greifen kann, dann sauber umreißen, strategisch aufsetzen und dann umsetzen. Also man hat so viele Möglichkeiten zu stolpern. Deswegen wundert es mich das auch nicht, dass das für Unternehmen schwierig ist, die Implementierung. Weil wenn ich das privat mache, melde ich mich halt an mit meiner E-Mail-Adresse und leg los. Ja, da habe ich aber keinen Datenschutz, da habe ich keine vertraulichen Kundenprojekte. Da ist mir das erstmal ja alles egal. Und dementsprechend, also es gibt viele Stolperfallen bei KI.
Und jetzt aber diese Stolperfallen eingedacht oder eingedenk. Wenn ich jetzt wirklich mal so weit bin und mir einen ersten Ansatz ausgedacht habe, ihn gefunden habe, wo ich dann wirklich konkret anfange, so ein Proof of Concept mal aufzuziehen. Das hatte ich ja auch gesagt, dann in die Produktion zu kommen, da braucht es offensichtlich dann doch einen sehr gut geplanten Weg, wie man das Ganze dann auch wirklich umsetzt. Mal vorausgesetzt, wir haben jetzt die Daten, wir haben diesen Prototypen, wir haben uns darüber intensiv Gedanken gemacht. Wo ist dann da das nächste Level? Also wie mache ich da jetzt am besten weiter, damit es halt eben dann nicht bei diesem Proof of Concept bleibt?
Also vielleicht mal auch da noch ein Wort der Vorsicht. Man kann das so gut planen, wie man möchte. Ich würde sagen, da gilt auch das 80-20-Prinzip. 20% Überraschung muss man immer mit einplanen, wo man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und dementsprechend, ich glaube, was bei uns so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg ist und war, ist, dass wir versucht haben, immer sehr nah am Kerngeschäft dran zu bleiben. Also nicht einfach, wir haben entschieden, das kann die Technologie und deswegen wenden wir sie darauf an, Projektprozess XY, sondern dieser Dialog, wo sind eure Probleme, was sind eure Ideen, wie sehen eure Prozesse aus und wie matchen die mit dem momentanen Stand der Technologie, wo können wir euch wirklich helfen? Und wenn man da dann Zeit investiert, zuerst vielleicht sogar in die Low-Hanging Fruit, um noch ein bisschen Begeisterung und auch Ideen loszutreten und dann zu sagen, okay, da war der Fit eben fast 100% und deswegen ging es schnell und man konnte viele Leute erreichen. Und jetzt haben wir uns dadurch die Möglichkeit geschaffen, auch nochmal in die länger, mittelfristig langen Projekte reinzusteigen und zu gucken, okay, kriegen wir dafür nochmal Budget, kriegen wir dafür Fachexperten, Expertinnen aus dem Kerngeschäft, die uns mit dem Prozess auch nochmal vertrauter machen, um da auch die Software, die KI dran mitzuentwickeln. Also je stärker man eben in die Customization reingehen kann, desto besser, weil man natürlich wesentlich genauer die Probleme lösen kann, die bei uns die Dresos haben in ihrem Daily Business. Und da ist eben, ja, ich glaube, eine Begeisterung auszulösen mit Low-Hanging Fruit ist gut, weil man halt diesen offenen Blick vielleicht geweckt bei den Kollegen und Kolleginnen an dem, was dann an Angebot folgt. Man kann sich auch einfach Stakeholder-Buy-in auf der Führungsebene holen, weil die eben auch sehen, dass es einen Mehrwert bringen kann. Und im Endeffekt entscheiden die über die Budgets und Ressourcen, nicht wir. Und sich da eben dann durch auch viel, ich klaue jetzt mal aus der Automobilindustrie, Frontloading, vielleicht so ein bisschen einen Puffer verschaffen kann, dass man was vorbereitet. Ich will jetzt nicht sagen im Geheimen, weil U-Boot-Projekte will, glaube ich, niemand, dass sie im Unternehmen entstehen. Aber erstmal weniger Wirbel machen, weniger versprechen, an mehr arbeiten und dann gucken, was kann man wirklich liefern. Und das ist dann im Idealfall mehr als das, was man versprochen hat. Also diesen Realismus bewahren in der Kommunikation, in der Umsetzung, versuchen transparent zu bleiben, um dann wirklich auch den Fit wirklich zu schaffen zwischen Problem und Lösung. Ich glaube, dann kommt man auch von POCs gut in die Produktion, weil Produktion auf der Softwareentwicklung ist das eine. Produktiv heißt ja eigentlich, wenn es wirklich dann auch genutzt wird. Und diese Nutzung hängt an den Usern im Endeffekt. Also da auch das Thema User Experience, wie bereite ich das auf? Können die Leute das schnell nutzen? Ist es ihnen vertraut? Lehnt es sich da vielleicht an Industriestandards an, wie es aussieht? Welche Sprachen muss ich berücksichtigen? Also da gehen wir jetzt wieder eher tiefer in den UI-UX-Bereich. Aber auch da wieder keine einfache Antwort bei KI. Jeder, der schon mal ein IT-Projekt geleitet hat, wird sich wahrscheinlich wiedererkennen, weil das für ganz viele andere Tools auch gilt, nicht nur für KI.
Da waren jetzt eine ganze Menge spannende Sachen drin, aber gerade nochmal auf diesen, ich würde es fast als Sweet Spot bezeichnen, dieses Thema, dass die Erwartungshaltung ist riesengroß, dieser Hype rund um KI, weil es ja jeder aus dem privaten Bereich ja verwendet und zwar ziemlich sorglos. Und jeder sieht natürlich die Potenziale dahinter und diese Erwartungshaltung, die gilt dann genauso eben für das Geschäftsumfeld. Habe ich das jetzt richtig raus gehört, dass ihr das dann insbesondere primär erstmal auf interne Prozesse angewendet habt? Weil ich meine, mit digitaler Transformation, insbesondere im Zeitalter von KI, kommt ja auch immer das Thema Disruption. Also das heißt, wir verändern jetzt auch Geschäftsmodelle komplett. Also nicht nur, wie wir Dinge intern machen, effizienter, produktiver und so weiter, sondern tatsächlich das, was wir halt eben auch als Produkt, als Service letztendlich am Markt leisten. Ist das, was ihr tut, mehr intern gerichtet oder extern gerichtet oder beides? Oder habt ihr das in einer bestimmten Reihenfolge gemacht? Ganz viele Fragen jetzt.
Ja, ich versuche es mal der Reihe nach zu beantworten. Also ich würde sagen, der absolute Fokus und die absolute Prio ist intern. Einfach auch deswegen, weil man sich ja nicht eine eigene KI-Lösung, eine eigene KI-Plattform baut, um dann anderen damit zu helfen, sondern erstmal intern auch die Prozesse glatt zu ziehen und die Projekte zu unterstützen, was ja auch extern zugutekommt. Also so will ich es gar nicht sagen. Dass man da auch die Kollegen, Kolleginnen unterstützen kann, damit die repetitiven Aufgaben auch abgeben können und sich auf Qualität, auf Kundenwünsche und so weiter konzentrieren können. Und dann, ja, dann kommt, glaube ich, irgendwann mal so eine Phase, da würde man, glaube ich, gerne auch extern mit irgendwas gehen. Und bei uns wird es relativ kontrovers diskutiert, im Guten. Also ich finde es gut, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Weil sobald ich natürlich extern was zur Verfügung stelle als Produkt und zwar als Nicht-Software-Unternehmen. Wir sind eine Projektberatung, ja, in der Bau- und Immobilienbranche. Da gelten auf einmal ganz andere Regeln, da gelten auf einmal ganz andere Margen, ganz andere Verkaufsmodelle etc., die wir ja erst selber kennenlernen müssen. Das heißt also, wir denken da schon drüber nach, so eine Plattform gegebenenfalls extern als Produkt zur Verfügung stellen zu wollen. Aber das ist noch eher fern am Horizont, weil wir einfach auch noch so viel Potenzial intern haben, dass wir da, glaube ich, noch eine Weile gut beschäftigt sind und natürlich auch Kunden erst dann was zur Verfügung stellen wollen, wenn wir selber davon überzeugt sind, dass es auch allen unseren Qualitätsansprüchen genügt. Und wir einfach noch viel jetzt in Beta auf der Plattform haben, was die Kollegen nutzen können. Aber Beta ist Beta und sobald es an Kunden geht, muss man da sehr vorsichtig mit sein.
Ist dann okay zu sagen, so ein bisschen, dass ihr den Luxus habt, dass ihr da intern so eine Art Safe Space habt? Also indem ihr jetzt erstmal, es geht nicht um Ausprobieren, sondern tatsächlich es bis zum gewissen Reifegrad zu bringen, so wie du sagst, sich selber erstmal auch bewusst zu werden, das ist jetzt etwas, was wirklich produktiv einsetzbar ist. Und erst diesen Schritt zu gehen und dann peu à peu, man hat jetzt das Framework, man hat den Rahmen geschaffen und so weiter und dann können wir im nächsten Schritt dann auch über extern und über unsere externen Geschäftsmodelle auch wirklich danach denken.
Also man könnte schon einen Safe Space nennen, was nicht heißen soll, dass es ein Easy Space ist. Also ich denke mal, im Guten sind unsere Kollegen und Kolleginnen im Kerngeschäft ja auch unsere Kunden. Die haben Ansprüche, die wollen Qualität, die wollen Prio, die wollen ihrs zuerst umgesetzt. Da muss man genauso in Stakeholder-Management gehen wie mit einem externen Kunden. Also ich würde mal sagen, die Unterhaltungen, die wir führen, die Termine, die wir haben, die Diskussionen, wo wir uns auseinandersetzen müssen, die sind sicherlich sehr ähnlich. Ich denke, dass man vielleicht noch mal eher dieses Verzeihen von Fehlern hat. Dass man eben sagt, okay, wir nehmen euch so transparent auf diese Reise mit, dass ihr auch mitbekommt, warum Dinge so passieren, wie sie passieren und deswegen vielleicht auch mal nicht funktionieren, ja. Was einfach intern besser funktioniert, weil nach außen für den Kunden unser Anspruch anders wäre. Den wollen wir nicht auf eine Reise mitnehmen, dass ein Produkt entsteht, sondern den wollen wir mit einem fertigen Produkt unterstützen. So, das natürlich, die Reise hat dann schon stattgefunden intern mit allem, was dazugehört. Aber in dem Sinne würde ich sagen, vielleicht eher Safe Space, was die das Fehler machen und die Skalierung betrifft, dass das mit einem internen Kundenklientel, würde ich mal sagen, einfacher ist.
Es hat ja dann auch eine Menge mit Unternehmenskultur zu tun. Also, weil wir haben jetzt die Menschen, die natürlich mit ihren Anforderungen kommen. Das heißt, da kommt jetzt irgendwie die KI-Abteilung und meint jetzt einen Anwendungsfall bei mir gefunden zu haben. Dann hat man natürlich eine Erwartungshaltung, dass das mindestens genauso gut ist wie vorher, hinsichtlich Qualität, Kosten, Termine und so weiter. Aber natürlich am Ende auch, dass es irgendwie einen Mehrwert dann halt eben auch bringt. Muss man sich aber auch ein Stück weit drauf einlassen auf das Ganze. Und da sind ja auch, das ist jetzt auch ein offenkundiges Thema, eine ganze Menge Ängste damit verbunden. Also jetzt innerhalb von eurer KI-Abteilung, aber dann natürlich auch im Zusammenspiel mit den anderen, im positiven Sinne betroffenen Abteilungen, mit denen ihr dann ja auch zusammenarbeiten müsst. Wie geht ihr damit um? Weil es hat ja eine kulturelle Dimension.
Ja, also ich denke mal, das kann man auch wieder nicht so über einen Kamm scheren, weil nicht nur das Kerngeschäft muss lernen, da gibt es Leute, die mir vielleicht den Prozess besser machen können, obwohl sie den nicht so gut kennen wie ich. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch damit klarkommen, dass Leute hinschauen und sagen, guck mal, dafür kann man KI verwenden, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also es bedingt sich ja auch sehr stark immer selbst oder gegenseitig. Da zum einen, was super wichtig ist, ist eine transparente Priorisierung. Warum macht man das eine zuerst und erst dann das andere? Das heißt noch lange nicht, dass die Leute dann glücklich sind, wenn sie auf Platz 3 der Priorisierungsliste stehen. Aber sie können es nochmal rational anders nachvollziehen. Und teilweise ist es, also teilweise muss man einfach auch damit klarkommen, dass es was sehr Emotionales ist. Wir haben jetzt tatsächlich eher weniger mit Ängsten zu tun, dass die KI den Job wegnimmt bei uns in der Firma tatsächlich. Das ist ja so das, was man meistens hört rund um das Thema Change Management und Transformation. Bei uns geht es eher darum, warum der Fall zuerst, warum der Use Case als nächstes und nicht meiner und warum ist es so teuer und warum braucht es so lang? Also wir kommunizieren tatsächlich eher auf der Ebene, weil diese Schere, du hast es vorhin kurz angesprochen, zwischen was kann ich privat und was darf ich im Business. Also schon allein, wenn ich über Cybersecurity und TQM nachdenke, kannst du da mal direkt 2 Monate, wenn du Pech hast, draufschlagen, bevor irgendwas passieren darf. Und das hast du, wie gesagt, zu Hause nicht. Das hast du auch nicht mit Lösungen, wo du dich in der Free-Version mal kurz eben online anmeldest mit deiner Arbeits-E-Mail-Adresse, was du nicht solltest, aber genug Leute machen es, weil die haben ja dann auch diesen Experimentierwillen und denen erklärst du jetzt bitte, warum sie es dafür aber jetzt nicht benutzen dürfen, obwohl es ja so gut funktioniert. Es ist eher dieses ich will, gib mir und warum geht es nicht schneller und warum geht es nicht günstiger und dann kaufen wir was, warum bauen wir es jetzt selber und also eher so in dem Feld bewegen wir uns tatsächlich und versuchen da einfach regelmäßig zu informieren. Wir haben 2x die Woche Sprechstunden in verschiedenen Sprachen. Wir haben interne Formate, wir haben eine KI-Schulung, wir haben eine Nutzungsrichtlinie. Wir versuchen zu veröffentlichen, welche Softwaren erlaubt sind, was man machen darf. Auch auf Führungsebene Workshops anzubieten, da die Digitalisierung und das Thema KI nochmal besser zu platzieren. Weil wenn du es nicht selber mal benutzt hast und nicht selber weißt, was geht und was es tatsächlich auch braucht, kannst du dich da auf Arbeitsebene auch ganz schwer reindenken. Und so denke ich mal, also der letzte Tipp ist da vielleicht auch einfach die Spannung auszuhalten. Man kann es nicht immer allen recht machen.
Stelle ich mir auch als extrem schwierig vor. Aber der Ansatz ist dann, wenn ich das mal so richtig nehme, also alle ernst nehmen im Sinne von die Anwendungsfälle, die einem zugetragen werden, die man selber identifiziert, auf jeden Fall mal sammeln. Dann, ich verstehe das fast schon wie so eine Art transparente Roadmap. Das heißt, dass man halt wirklich das alles in den Katalog runterschreibt und jeder findet sich dann auch tatsächlich wieder. Aber dann auch klar priorisiert nach vielleicht für den einen oder anderen einfach, für den einen oder anderen vielleicht auch nicht so einfach nachvollziehbaren Kriterien. Aber man hat es dann mal transparent tatsächlich dokumentiert, sodass die Leute zumindest eine Antwort auf ihre Erwartungshaltung bekommen, ob sie damit leben können oder nicht, das haben wir dahingestellt. Aber genau dieses Shadow-Verhalten, also dass ich dann halt doch irgendwie anfange, einfach die Daten mir selber zu nehmen und das irgendwie selber hinzupopeln, das ist ja tatsächlich ein, glaube ich, ziemlich allgemeines Ding, was passiert. Und so kann man dem wenigstens einigermaßen begegnen und vielleicht auch den einen oder anderen, die ein oder andere dann auch dafür sensibilisieren, wenn die dann ihren Anwendungsfall sehen und dann hat da mal jemand anderes drauf geguckt und sieht halt irgendwie doch lauter rote Warnsignale, so von wegen don't do it, weil da gibt es folgende Datenschutzbedenken und so weiter und so fort, auf die man vielleicht vorher gar nicht so sehr geachtet hatte. Ja, dann ist man wenigstens dafür sensibilisiert. Ob es dann das jetzt im endgültigen Schluss dann auch verhindert oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber man hat dann zumindest versucht, seine Hausaufgaben zu machen. Wie sieht jetzt diese Priorisierung bei euch genau von diesen Anwendungsfällen denn aus? Habt ihr da irgendwie einen harten Kriterienkatalog? Du hattest schon gesagt, Cybersecurity, Datenschutz, das sind natürlich so diese Themen, die hören sich jetzt erstmal sehr trocken an und so weiter, aber ignorieren, wissen wir, glaube ich, alle, ist irgendwie auch keine Lösung. Aber das ist ja sicherlich nicht das einzige Kriterium. Also wie messt ihr das grob?
Da kannst du direkt ganz trocken weitermachen. Also okay. Wir haben quasi, ja, das ist, da geht die Magie der KI schnell verloren. Tut mir leid, ja, ich nehme halt den Sparkle raus. Wir haben da tatsächlich Prozesse schaffen müssen. Also es gibt bei uns inzwischen in den Digital Services ein Demand Management, wo einfach auch alle Projektanfragen erstmal reinkommen und da so auf T-Shirt Size, nennen wir das, überprüft werden. Also so ein Pi mal Daumen Business Case, wie viele Nutzer zum Beispiel, wie lang bräuchte eine Entwicklung, wie gut ist der technische Fit, wie hoch ist die Innovationskraft, was würde es für uns bedeuten, wenn man es nicht machen würde, oder auch wer ist der Sponsor des Projektes und das geht dann bei uns in den Board und wird evaluiert, besprochen und dann wird entschieden, ob es gemacht wird oder nicht. So, das ist so die eine große für auch wirklich, keine Ahnung, wenn da irgendwelche Datenbanken sogar noch angeschaut werden müssen und du quasi erstmal 6 Monate investieren musst, um die Datengrundlage sauber aufzubereiten. So, und wo du dann auch im Millionenbereich sprichst, was die Investition bedeutet. Ja, das geht über solche Sachen. Und dann gibt es natürlich auch dadurch, dass wir die Plattform haben, da ja auch viele Anmerkungen, Ideen und Anwendungsfälle drumherum. Da haben wir tatsächlich gar nicht wirklich so viele KPIs, weil das teilweise Dinge sind, die in einem Sprint durch Software Development Team einfach entwickelt werden können, wo wir sagen, okay, das kam als User Input, wir haben es ein paar Mal gehört oder ist eine gute Idee, lass uns das machen. Also passt es zu, da ist dann eher so ein Strategic Fit, passt es zu unserem Produktangebot Dreso AI und können wir das gut umsetzen? Bugfixes zum Beispiel, die werden nicht evaluiert, die werden einfach gemacht. Ja? Und dann haben wir ja auch unser AI Lab und das Lab bekommt tatsächlich auch viele Fälle, die wir vielleicht mit hohe Innovationskraft, wichtig, dass wir es machen, viele Nutzer, aber der technologische Fit ist noch nicht so wirklich da. Die gehen dann in so eine spezielle Prozessschiene, wo sich das Lab spezifisch anguckt, wie viel Entwicklung muss da passieren, wie viel Recherche muss da, also wie viel R&D muss da noch dahinter gesteckt werden. Gibt es irgendwie eine coole Lösung, die man sich überlegen kann, die halt nicht von der Stange ist, sondern die speziell dann entstehen müsste, individuell für diesen Fall, um da eben dann auch zu gucken, was sind so die mittel- bis langfristig laufenden Projekte, die keine Millionen abrufen, die aber trotzdem zeitintensiv und ich sage jetzt mal gehirnintensiv sind, aber dementsprechend dann auch eine gute Grundlage wieder wären, um andere Dinge umzusetzen. Also wie kann ich mit einer Klappe vielleicht mehrere Fliegen erschlagen? Und das sind dann quasi die Themen, die im Demand-Management einfach dementsprechend bewertet werden als R&D, also R&D-Stage quasi, die werden dann rein, werden dort von den Kollegen besprochen und so gibt es halt mehrere Kanäle, wie das dann eingeleitet wird.
Es ist dann die harte angewandte Forschung, die dann sogar bei euch stattfindet. Das ist ja der Wahnsinn dann, wenn man sich das jetzt mal anhört, weil das ist ja zum einen Teil dann das gute alte Product Management, ja, also dieses Angucken, Priorisieren, Bewerten, Einordnen, dann an die nächste Stufe weitergeben und dann halt irgendwie in Abhängigkeit, so wie du gesagt hast, dann halt irgendwie auch noch tiefere Forschung. Wie groß ist denn dieser Apparat? Also im Bereich Product Management und in dem anderen Bereich dann Forschung, weil das hört sich jetzt ja schon nach einem mittelständischen Unternehmen an, der da das da operiert, mehr oder weniger. Wie viele Leute habt ihr denn da?
Also du wirst überrascht sein, so viele sind das gar nicht. Ich weiß, wir haben da eine größere Infrastruktur als andere Unternehmen. Ich hoffe, niemand fällt jetzt vom Stuhl. Unser Lab sind 3 Leute. Also das ist der Leiter des Labs plus 2 Senior Engineers, die da quasi mitarbeiten, AI Engineers. Dann haben wir noch einen Projektleiter für unsere Plattform. Der hat auch nochmal eine Kollegin dabei, die sich so um das Thema Customer Success kümmert. Dann gibt es einen Kollegen, der macht quasi nur das Thema PMO, also Prozesse, Tracking, Reporting und so weiter, weil wir natürlich da sehr, sehr breit aufgestellt sind, auch den Austausch mit dem Demand Management zum Beispiel. Dann gibt es natürlich das Demand Management, also das Datenmanagement Team, das jetzt nicht direkt zur KI an sich gezählt wird, sondern eben aber parallel dazu läuft. Und für die Software, die hängt zwar unter unserem Head of Software Development, aber wir binden so zwischen 3 und 4 Entwickler für das Dreso AI Projekt, was quasi in 2-wöchigen Sprints immer abläuft. Und da kannst du jetzt entscheiden, ob du die dazu zählst oder nicht. Genau, aber overall sind wir, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Also jetzt von dem, was du erzählt hast, was ihr alles machen müsst quasi, damit da dieser Motor brummt, hätte ich jetzt sogar tatsächlich mit mehr gerechnet. Aber ich meine, klar, ich meine, auch da sind natürlich Effizienzsteigerungen, Produktivität und so weiter drin, weil auch in dieser Pipeline, in diesem Lebenszyklus kann man natürlich auch eine ganze Menge natürlich mit KI mehr schaffen. Nee, aber ich finde das wirklich bemerkenswert, dass das wirklich diesen kompletten Lebenszyklus braucht, weil halt einfach mal so ein bisschen Prototyping im Sinne von mittlerweile kann jeder mit Vibe Coding sich einfach mal schnell einen Prototypen hinhacken, das ist ja nicht das Thema, aber das hatten wir jetzt gerade schon gesagt, ganz offensichtlich ist es damit nicht getan, sondern das fängt eigentlich an einer komplett anderen Stelle an. Du hattest auch gerade gesagt gehabt, Datenmanagement, weil das ja so wichtig ist, diese Brücke. Wir hatten das bei der Einführung schon, wir haben es jetzt auch gerade wieder gehört. Ganz offensichtlich sind das so ein bisschen diese Brückenschläger, die es braucht, aus den verschiedenen Bereichen jetzt dann mal, um die Daten zu sammeln, um dann auch bewerten zu können. Können wir überhaupt diesen Anwendungsfall durchführen? Weil haben wir dafür überhaupt ausreichend Daten? Haben wir ausreichend Qualität und so weiter und so fort? Wie ist das denn vor allem, wenn du das mal vergleichst, vielleicht mit anderen Industriebranchen, jetzt gerade in der Bauwirtschaft? Weil es wird ja immer wieder gesagt, aufgrund dieser doch sehr langen Projektzyklen, aufgrund der vielen Beteiligten, haben wir eine sehr fragmentierte, heterogene, nicht nur Bauwirtschaft, sondern natürlich auch Datenwelt mit unterschiedlichsten Datenstandards, Formaten und so weiter und so fort. Ist das etwas, was du gerade im Vergleich zu anderen Industriebranchen sehr spürst, sehr mitbekommst, was eine eigene Herausforderung für sich ist? Ich frage auch deswegen, weil das ist natürlich etwas, was uns ja als Building Smart dann doch sehr interessiert, ob da vielleicht dann auch Standardisierung eben genau ein, sicherlich nicht die eierlegende Wollmilchsau, da haben wir sie wieder, aber zumindest mal ein guter Weg nach vorne wäre. Also was sind da deine Erfahrungen in dem Bereich?
Also jetzt habe ich nicht in vielen anderen Industrien mit KI wirklich gearbeitet, muss ich auch fairerweise dazu sagen. Und davor war ich viel in der Automobilindustrie, die ja doch sehr stark also standardisiert ist. Ich würde mal sagen, auf die Frage gibt es auch wieder mehrere Antwortwege, mehrere Antwortmöglichkeiten. Das eine ist natürlich die Vielfalt der Formate. Auf der anderen Seite kann man da auch wieder sagen, inzwischen sind die KI-Modelle ja dementsprechend gut, dass viele Formate einfach von demselben Modell ja verarbeitet werden können oder auch dann als dementsprechendes Format ausgegeben werden können. Ich glaube, je tiefer man in die spezifischen Bauprojektprozesse reingeht, desto komplizierter wird es. Tatsächlich ist halt in der Baubranche das ganze Thema Papier eher ein Problem. Ja, also es ist unglaublich viel noch handschriftlich Papier. Das musst du halt erstmal aufbereiten. Da kommt einfach nochmal ein Prozessschritt dazu. Da ist nicht das Format an sich das Problem, sondern dass dieser Prozessschritt halt noch gemacht werden muss. Dann hast du, die Baubranche lebt ja sehr viel in den Köpfen der erfahrenen Menschen, die das tagtäglich machen. Und dieses Wissen ist nicht unbedingt dem Computer der Software zugänglich gemacht worden bisher. Also wenn der Projektleiter in E-Mail Thread 15 an der 27. E-Mail halt die richtige Idee hatte, steht es ja am Ende nicht im Projektbericht, den man vielleicht in die KI einliest. Also da ist es tatsächlich eher so, ich finde es super spannend, ich finde es gar nicht erstmal schlimm, sondern ich finde es jetzt gut, dass wir es wissen und man dran arbeiten kann. Aber das ist viel, viel spannender, weil auf dem Bau halt auch sehr, sehr viel kleinteilig passiert, nachträglich passiert, nochmal eingereicht werden muss, durch 3 Schleifen gehen muss, dann ist hier wieder was bestätigt, wird dann aber wieder anders gemacht. Und es ist eher so diese Kohärenz, wo du eine KI zeigen kannst, so soll es aussehen. Die gibt es nicht wirklich, die gibt es noch nicht mal im Rückblick. weil du das ja nicht, also da müsstest du dich ja wirklich hinsetzen und deinen Projektordner so aufbauen, dass nur die Sachen, die relevant sind und richtig sind, da irgendwie zugänglich liegen. Also dieses Thema auch trainieren oder customizen einer KI, die es vielleicht schon gibt, das ist sehr, sehr spannend, wenn es um die Baubranche geht. Und dann halt diese Kleinteiligkeit, weil ich denke mal, so alles, was man intern produziert an Daten, das hat man vielleicht jetzt die letzten Jahrzehnte vernachlässigt, aber sich da gute Use Cases rauszusuchen und in die dann rein zu investieren und selbst wenn es nur einer ist, das ist machbar, wenn man nach intern guckt. Das kann, wie gesagt, kann teuer sein, kann lang dauern. Ich sage nicht, dass es einfach wird in dem Sinne, aber man hätte da die Möglichkeit, wenigstens die Dinge auch zu ändern. Und dann hast du natürlich noch die ganze öffentliche Hand. In China ist es ja zum Beispiel, die haben ja alle ihre Baugenehmigungen mal offengelegt, damit da KI-Modelle drauf trainiert werden konnten. Die sind richtig gut. Aber dass das in Deutschland passieren wird oder vielleicht sogar in Europa, bezweifle ich, dass da einfach mal die Stadt Stuttgart sagt, hier ist unser kompletter Kataster, nehmt den, trainiert eure KI, stellt den Open Source zur Verfügung und alle sind glücklich damit. Da gelten bei uns ja ganz andere Regularien. Also teilweise gäbe es die Daten, aber man kommt halt nicht ran. Und das ist dann auch nochmal so ein Problem, wo vielleicht die Baubranche noch mehr mit zu kämpfen hat, weil dann wieder Esslingen hat wieder die Daten, Stuttgart hat dann oben drüber das wieder abgelegt, dann steht da oben drüber aber wieder das Land Baden-Württemberg und so weiter. Also Föderalismus ist da halt auch spannend und spiegelt sich in der Datenstruktur wieder. Ich weiß nicht, wie ihr das ändern könnt, aber ich weiß nicht, ob du das NVIDIA-Projekt kennst mit der Stadt Karlsruhe, wo sie quasi die komplette Stadt nachsimuliert haben. Super spannend, kann man sich bei denen im Lab angucken, in Silicon Valley. Da sieht man mal, was möglich ist, wenn man diese Dateneinsicht gewährt. Ja, es ist mega cool. Und das sind aber halt momentan eher so Leuchttürme als Standard. Und das ist schade.
Ja, gut, aber ich meine, das ist ja Teil der Sensibilisierung vielleicht auch, dass man dann halt eben auch sieht, natürlich eingedenk auch aller vollkommen berechtigten Einschränkungen, die es dann halt eben auch gibt, weil alles natürlich jetzt offenlegen und zu teilen und so weiter, man hat natürlich auch vielleicht so seine Schattenseiten, aber man sieht natürlich auch, dass gerade jetzt auf Seiten der öffentlichen Hand und Verwaltung sich ja auch doch eine Menge bewegt. Und im Zweifel können ja auch die Institutionen, die selber darauf Zugriff haben, das ja selber für sich umsetzen, ob das jetzt aus der Privatwirtschaft dann direkt umgesetzt werden muss oder zumindest sich mal vielleicht auch die öffentlichen Institutionen auf den Weg machen und diese Potenziale für sich schöpfen, wäre ja vielleicht auch ein Weg nach vorne. Gut, aber das große Rad zu drehen, das werden wir jetzt wahrscheinlich heute nicht entscheiden können, aber dass die Potenziale da möglich sind, das mal offenkundig. Ja, gut, wir haben ja genügend Zeit und ich würde mal sagen, technologisch entwickelt sich ja vieles nach vorne. Ich finde aber diesen Gedanken, den du gebracht hattest, also dass vieles handschriftlich ist, ihr habt sicherlich auch Anwendungsfälle, höre ich jetzt mal da so raus, die sich ja insbesondere auch damit beschäftigen, die Art und Weise, wie wir Daten produzieren, generieren und sammeln in der Bauwirtschaft, um das auf ein neues Level zu bringen, um dann wiederum neue Use Cases dann zu füttern. Also sprich jetzt halt irgendwie eine Texterkennung, das Einlesen, das Formalisieren vielleicht auch von Fachwissen, organisatorischem Fachwissen oder auch baulichem Fachwissen und so weiter. Das sind ja offensichtlich auch Anwendungsfälle für sich. Siehst du, dass das in nächster Zeit flächendeckender kommen wird? Also sprich, dass sich Organisationen, wir sind ja bei uns jetzt schon etwas länger auch mit diesem Thema Building Information Modeling unterwegs, da geht es um hochstrukturierte Datenmodelle, mit denen die Leute natürlich dann halt eben auch Potenziale, nicht nur jetzt mit KI, sondern auch einfach schlichtweg die einfache, banale Automatisierung, möchte ich jetzt mal sagen, die damit halt eben möglich ist. Aber ich höre jetzt mal raus, KI wäre auch ein wesentliches Werkzeug und ihr arbeitet offensichtlich auch schon daran, um aus strukturierte Daten zu machen, mit denen wir dann einfach deutlich mehr anfangen können. Das sind Anwendungsfälle, die ihr auch schon am Laufen habt, ja?
Ja, und auch vielleicht da nochmal den anderen Gedanken, kann die KI vielleicht sogar mit unstrukturierten Daten Dinge tun, die wir Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm haben? Also es ist gar nicht mal immer unbedingt strukturierte Daten gleich gut, unstrukturierte Daten gleich schlecht, ja, weil sobald ich etwas strukturiere, nehme ich gegebenenfalls ja auch dem Entdeckungspotenzial einer KI wieder was weg. Und dementsprechend, also wir versuchen das tatsächlich alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Es ist tatsächlich auch, wir haben vorhin kurz über KPIs gesprochen, ja, also so Datenqualität ist ja nie ein Custom Eval in dem Sinne, sondern das wird ja immer bewertet. Aber man kann es jetzt immer danach bewerten, wie relevant sind die Daten, wie viele gibt es oder aber auch, wie anwendbar sind sie schon. Und diese Anwendbarkeit kann je nach Use Case ja anders aussehen, egal ob da eine Struktur dahinter ist oder nicht. Was wir gemerkt haben ist, was natürlich immer super ist, wenn man verschiedene Anwendungsfälle hat, die auf derselben Datenstruktur beruhen, da kann man dann sich einmal wirklich dahinter klemmen und eine Lösung finden und die dann dementsprechend halt wieder über mehrere Use Cases skalieren, weil ich sag mal, PDF rein, Excel raus, ja, und dann muss man die, das ist jetzt sehr, sehr grob gesprochen, aber diese Blackbox-KI in der Mitte, der ist es dann egal, ob das Energieausweise oder, keine Ahnung, Einwendungsmanagement-PDFs sind. Die ist ja dementsprechend programmiert, dass sie zuordnen kann, was soll ich hier jetzt tun? Oder wird dann auch im Chatverlauf ja dementsprechend gepromptet. Und da ist dann eher das Thema, okay, die haben jetzt dieselbe Struktur, weil der Prozess so aufgebaut ist. Ich bin ja auch immer ein großer Fan davon, wenn man KI nutzen möchte und wirklich da auch sagt, ich möchte es richtig, richtig gut machen, sich auch wirklich nochmal den Prozess anzuschauen, den gesamten Prozess. Weil manchmal denkt man so, oh, das braucht KI, weil KI das einfach kann. Und dann guckt man sich den Prozess an und auf einmal merkt man, oh, das geht mit einem Power Automate, jetzt mal ganz in die ganz unterste Schublade gegriffen, ja. Und man braucht vielleicht gar keine KI. Stellt aber fest, wenn ich das Datenfeld irgendwie statt optional verpflichtend mache oder so meine Datumseingabe einfach definiere, dann kommt hinten raus schon wieder was ich brauche und da war dann keine KI dabei, da habe ich dann einfach nur ein Inputfeld geändert. Deswegen, also ich tue mich schwer, deine Frage so zu beantworten, ja, strukturierte Daten gut, unstrukturierte schlecht und jetzt gucken wir, dass wir alles strukturieren, weil es so schwarz-weiß, ich habe noch kein Thema erlebt bei KI, das einfach so schwarz-weiß zu beantworten war und gut war, sondern es ist dann immer so, ja, kommt drauf an und das würde ich sagen, ist in dem Fall auch so, leider.
Aber da kann man ja wirklich, das macht ja eigentlich dieses anwendungsfallbasierte Denken dann doch so stark, weil man das ja dann doch wahrscheinlich relativ schnell merkt, wenn man so einen Anwendungsfall dann vor der Nase hat und sich jetzt mal vollkommen unabhängig von der Lösung mal Gedanken macht, kann man das ja dann doch relativ schnell einsortieren und sagen, okay, das ist was KI, weil Probabilistik, da kommen wir nicht dran vorbei und so weiter und so weiter. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, es geht auch mit den einfachen Mitteln, dann gibt man es halt an die deterministische Abteilung weiter. Also das heißt, die Leute mit Power Automate, die dann halt einfach den automatisierten Prozess runterziehen und das geht dann genauso. Wo man den Vorteil hat, dass es dann halt eben keine statistischen Ausreißer geben kann, sondern es halt dann einfach so automatisiert funktioniert. Auch mit Vor- und mit Nachteilen. Jetzt haben wir sehr viel über das Thema Anwendungsfälle und so weiter. Wir haben aber noch nicht konkret drüber gesprochen. Jetzt wäre mal die Frage, ihr seid ja jetzt schon etwas länger unterwegs. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welcher der Anwendungsfälle, den ihr bereits in der Produktion habt, jetzt vollkommen unabhängig davon, ob der jetzt irgendwie schon ganz toll funktioniert, ob es da vielleicht noch Haken und Ösen gibt, aber der halt eben tatsächlich von Dresos schon bereits in Anwendung ist. Was wäre da so ein klassischer Anwendungsfall, über den du natürlich auch erzählen darfst, auf den du einfach stolz bist? Also im Sinne von, auf den ihr als Abteilung wirklich stolz sein könnt, im Sinne von, da habt ihr wirklich Mehrwert geschaffen und Potenziale.
Also ich denke, der eine, der mich einfach schon von seit August 23 begleitet, den werde ich auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch erzählen. Wir haben einfach ganz wunderbar festgestellt, dass man in einem Akquiseprozess, wo man 100 Seiten Akquiseausschreibungen hat, wo man dann entscheiden muss, bewirbt man sich drauf oder nicht? Also wie stehen die Chancen, dass man dann auch diese Akquise gewinnt, dass die Arbeitszeit, die da reingeht, eben auch in einem Auftrag endet? Den haben wir von teilweise 4 Stunden auf 90 Sekunden runter automatisiert. Durch unsere Plattform, durch KI, auch ein bisschen durch Standardisierung der Abfragen, die gestellt werden an das Dokument. Und das sind natürlich so Dinge, das war unser allererster Use Case und dementsprechend, der hat natürlich richtig gezündet, ja. Jetzt inzwischen sind 1,5 Jahre vergangen und der läuft immer noch super, ist auch einer unserer meistgenutzten. Aber da sind wir natürlich jetzt inzwischen auch an viel, viel größere Brocken ran, würde ich mal sagen. Es gibt ein Projekt, da ich versuche mich vage genug auszudrücken. Es nennt sich Data Room Agent und im Endeffekt ist es so ein bisschen die Story. Es ist erstmal egal, welche Daten du da reinschmeißt. Wenn du Glück hast, ist hinterlegt, was mit diesen Daten normalerweise gemacht wird in einem Prozess. Und dann kannst du das einfach auswählen und die KI macht für dich. Ja? Oder du kannst nochmal selber schreiben in einen Prompt, wo dir auch geholfen wird, wie der aussehen muss, was mit diesen Daten jetzt passieren soll. Das ist jetzt sehr high-level gesprochen, aber im Endeffekt diese Zusammenführung verschiedener Anwendungsfälle in den Dokumenten verarbeitet werden zu einem Agenten, den du vollumfänglich nutzen kannst für die meisten deiner DRESO-Prozesse, wenn es um Dokumentenverarbeitung geht. Und da auch dann hinterlegt zu haben, wie das Ergebnis aussehen soll, je nachdem, wo du dich in der Wertschöpfungskette deines Prozesses im Kerngeschäft befindest. Das ist so das erste Mal, dass wir eben nicht nur ausprobiert haben, sondern auch gesehen haben, dass es funktioniert, wenn man diese Abstraktion hinbekommt. So ein bisschen dieses Palantir-Modell Light, sage ich jetzt mal, dieses Forward Deployed Engineering Light. Wir waren bei verschiedensten Kollegen, Kolleginnen in der Linie mit dabei, haben Dinge auf die Beine gestellt, die dann lokal liefen, die dann in Beta auf der Plattform liefen und die jetzt in Beta in einem Agenten laufen, der eben wesentlich vollumfänglicher arbeitet. Das heißt noch lange nicht, dass wir bei End-to-End-Prozessen angekommen sind. Ich denke, das ist die nächste Stufe wirklich, wenn man sich weiterentwickeln will zu dem Thema, wo dann aber auch das Datenmanagement super sound sein muss, sonst stolpert man da sofort drüber. Aber so dieser vollumfängliche Ansatz, das ist schon was, das ist ziemlich, ziemlich cool und begeistert auch bisher jeden, dem wir es zeigen und jeder, der es nutzen kann, findet es cool.
Damit machst du schon quasi meine nächste Frage auf, weil so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Workbench, ja, die dann dem Dresus zur Verfügung steht, also klingt natürlich jetzt erstmal toll. Damit begeistert ihr offensichtlich Leute. Wem steht denn das zur Verfügung? Ist das etwas, was jetzt in so einer Beta-Plattform schon allen zur Verfügung steht? Oder wann ist der richtige Zeitpunkt, das den Leuten zur Verfügung zu stellen? Da sind wir wieder beim Thema Erwartungsmanagement, ne?
Ja, also grundsätzlich ist die Plattform für alle Dresos offen. Du musst deine Nutzungsbedingungen aktivieren oder akzeptieren und dann kannst du schon mal loslegen. Man kann ja bei uns auch seine eigenen GPTs bauen. Du kannst deine eigenen Räume aufsetzen, wo du ganz individuell mit der KI arbeiten kannst, wo wir auch nicht reingucken dürfen wegen Datenschutzgründen und so weiter. Aber theoretisch wärst du jetzt bei Dreso, könntest du loslegen. Die POCs, die wir zur Verfügung stellen, die musst du tatsächlich, also die sind jedem, der die Plattform benutzt, zugänglich, aber du musst da auch quasi wieder so einen Textbaustein akzeptieren, dass du sagst, du wirst auf eine externe Seite weitergeleitet, es ist Beta, wir übernehmen keine Garantie, dass die Qualität so hoch ist, wie man sie auf der Plattform kennt, aber bitte probiert aus und gebt uns Feedback. Und da werden eigentlich POCs dann reingestellt, wenn sie mit diesem, ich habe es vorhin genannt, lokalen Experten quasi aus dem Projekt so weit fortgeschritten sind, dass die sagen, so können wir es fürs Projekt nutzen, so funktioniert es für uns und es funktioniert dauerhaft gut. Dann sagen wir, okay, wir stellen es auf die Plattform über dieses Lab-Icon, das man da dann klicken kann. Und dann kann man sich da weiterhelfen. Wenn die dann qualitativ so gut geworden sind, dass sie als, ich sag mal, Beta bestanden bewertet werden, dann kommen die in einen anderen Tab, der heißt dann Services. Also da haben wir zum Beispiel einen Translator drin, um zum Beispiel auch weniger auf DeepL-Lizenzen zugreifen zu müssen und solche Sachen haben wir uns eine Lösung gebaut. Und dann sind die als Services hinterlegt. Also die sind dann approved, gestempelt und haben nicht mehr diese Zusatzbedingungen, wir übernehmen keine Verantwortung für die
Beta
Qualität.
Und allen möglichen. Ja, genau. Aber das ist dann eine Toolbox, könnte man richtig, dann sagen, ja, die dann allen zur Verfügung
genau
steht. Ja,
cool. Ja.
Lieber Raffaele, wir nähern uns langsam dem Ende und typischerweise frage ich eigentlich immer zum Ende hin so, was ist deine Zukunftsprognose? Aber jetzt, ich glaube, was KI angeht, sich da jetzt auf irgendeine Prognose einzulassen, was in den nächsten 2, 3, vielleicht sogar im nächsten Jahr passiert. Ich meine, die Dinge entwickeln sich wahnsinnig schnell. Dann können wir jetzt natürlich gerne auch weiter tun, könnten wir drüber reden und so weiter. Ich wollte es aber gerade mit dir, weil wir jetzt heute so viele Themen angesprochen haben und vor allem, weil wir auch bei einer Veranstaltung in Berlin sehr viel drüber gesprochen hatten, was denn vor allem das Wichtigste wäre im Bereich der Entscheider einer Organisation, wenn man jetzt dieses Thema KI angehen möchte. Und jetzt bist du ja irgendwie so, Hüter dieser Herzkammer, KI bei dir in der Unternehmung, aber musst ja auch diesen Spagat sicherlich in die Führungsebene, also sprich da, wo die obersten Entscheider sitzen, ja auch eben meistern. Und hast da sicherlich eine ganze Menge Erfahrung. Deswegen wäre eher meine abschließende Frage in Richtung unsere Zuhörenden hier. Ja, die haben sicherlich ja auch entweder wahrscheinlich schon sehr viel mit KI ausprobiert und so weiter und so fort, aber sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Teil einer Organisation und müssen entweder selber entscheiden oder müssen bei ihren Entscheidern anfragen so, hey, habt ihr euch schon mal Folgendes überlegt? Und wenn du denen jetzt einen Tipp geben müsstest, um KI-Projekte in der Organisation in die richtige Richtung zu bekommen. Was wären da so die wesentlichen Tipps, die du denen mit auf die Reise geben kannst?
Ich glaube, das allererste, was ich machen würde, ist mit denen, die am Ende über Budget und Ressourcen entscheiden, einen Workshop zu machen, wo die alle ihre Laptops mitbringen und KI einmal ausprobieren. Weil wir hatten es ja schon mal davon, ich finde nichts, am wenigsten hilfreich ist es, wenn man über was entscheidet, was man noch nie ausprobiert hat und wo man nicht so viel drüber weiß. Und ganz besonders bei KI, weil da gibt es dieses gefährliche Halbwissen, dass man sich vielleicht über irgendwelche Newsletter und LinkedIn-Posts angeeignet hat. Aber wenn ich mache jetzt ein Beispiel, wirklich random, ja, keine Ahnung, ich entscheide über Dreso AI Plattform Funding und ich habe die Plattform noch nie aufgemacht. Wie kann ich denn dann wirklich entscheiden, ob das Geld gut investiert ist oder nicht? Selbst wenn man für das Budget stimmt, hätte man ja eine Entscheidung getroffen, ohne wirklich zu wissen, was man entschieden hat. Und deswegen denke ich, da einfach die Mühe reinzustecken und zu sagen, okay, für 2 Stunden benutzen wir einmal Copilot, benutzen wir, wenn es gibt, eine interne Lösung, benutzen wir einen Circle Chat oder einen Canva oder bringt selber einen Vorschlag mit, jeder soll ein Tool vorstellen, machen wir noch ein bisschen Tech-Einführung, was bedeutet eigentlich LLM? Ja, das wissen auch noch nicht viele Leute, obwohl man in meiner Bubble immer davon ausgeht, aber dem ist einfach nicht so, weil nicht jeder hat es als Arbeitsmittelpunkt. Und da einfach wirklich die Entscheider, weiß nicht, ob man zwingen sagen kann, aber dazu bemühen, sich wirklich einmal die Zeit zu nehmen, um da vielleicht auch die anzuzünden oder die Bedenken nochmal besser zu verstehen oder vielleicht sogar einfach Bedenken auszuräumen. Also das ist so mein Number-One-Tipp. Und dann auch immer, also wir haben das damals in unserem Projektantrag für die Plattform gemacht, dass wir vorgerechnet haben, was ist der Invest inklusive Software Development Kappa, inklusive Lizenzen für OpenAI, inklusive Azure, Cloud Space etc. pp. Und wirklich einfach sauber runterzubrechen, was eine KI kostet und das dann auch wirklich so als, das würde es pro Mitarbeiter kosten, wenn sie es nutzen würden. Ja, also bei uns, wir kamen damals auf 15 Euro pro Mitarbeiter, was ja wesentlich weniger ist, als du für Standardsoftwares bezahlst. Und das ist natürlich auch immer was, dann geht so, ah ja, okay, weil die sehen ja nie die große Summe bei den Lizenzen. Die sehen, was das in ihrer BU vielleicht kostet. Aber wenn du selber was machen möchtest, das ist vielleicht eher ein Tipp für die, die selber bauen wollen, da stehen auf einmal große Summen im Raum, die einmal im Jahr verabschiedet werden müssen. Und das sauber runterzubrechen und die Zahlen auch wirklich mit Leben zu füllen, damit man darüber auch wieder erklärt, warum man das braucht, um eine gute KI-Lösung zur Verfügung zu stellen. Also ich denke, wenn man es zusammenfasst, Bildung zu KI, damit würde ich anfangen. Egal in welche Richtung, nach oben, nach unten, zur Seite.
Ah, gut, und da sind wir dann wieder beim Thema Mensch. An dem kommen wir irgendwie nicht dran vorbei.
Genau, wir kommen nicht dran vorbei. Ja.
Hätte das gedacht. Ich glaube, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort oder eine schöne Schlusserkenntnis, die auch am Ende, glaube ich, niemanden überraschen dürfte. Aber das war ein wilder Ritt einmal durch das Thema KI und zwar halt eben nicht nur Technologie und so weiter, darüber haben wir auch gesprochen, sondern insbesondere halt eben auch, wie kommen wir dann eigentlich ins Doing und was steckt eigentlich dahinter? Mit, ich hoffe, einigen Inspirationen, Ideen und jetzt zum Ende ganz konkreten Vorschlägen, was man in dem Bereich machen kann, um ins Doing zu kommen. Liebe Raffaela, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich nehme eine ganze Menge mit. Ich hoffe, dass auch alle Zuhörenden etwas mitnehmen können. Aber an dieser Stelle schon mal ganz vielen herzlichen Dank dir.
Auch danke dir fürs Gespräch. Tolle Fragen. Das hat richtig Spaß gemacht.
Mir auch Spaß gemacht.
Super.
Und in diesem Sinne, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch bitte gerne auch mit Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise mit all denen, den ihr kennt, weil da dürfte auch für die sicherlich eine ganze Menge mit drin sein. Ansonsten bleibt für mich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.